New deals on last-minute holiday finds just dropped at Lowe's. Save $600 on a Whirlpool fingerprint-resistant stainless steel side-by-side refrigerator. Plus, Milo's Rewards members save $50 on an Allen & Roth Brighton pull-down kitchen faucet. Your choice of finishes for $79. Lowe's knows deals. Offers valid 12/12 through 12/18 while supplies last. Selection varies by location. Loyalty program subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Der Wald scheint an diesem Nachmittag endlos. Die Blaubeersammler haben längst die Hauptwege hinter sich gelassen. Ihre Körbe sind schwer von den kleinen, dunkelblauen Früchten. Jeder Schritt auf dem trockenen Boden und durch den dichten Forst unter der Hitze der Sonne ist anstrengend. Aber sie laufen weiter. Das Rascheln ihrer Schritte ist das einzige Geräusch, das die Stille durchschneidet.
Doch dann hält einer der Sammler abrupt inne. Da ist etwas. Ein Geruch. Anders als das süßliche Aroma des Waldes, das sie seit Stunden begleitet. Schwer, modrig, fast metallisch. Er legt den Kopf schräg, lauscht. Alles ist still.
Ein paar Schritte weiter bleibt er wieder stehen. Auf dem Waldboden, halb verborgen unter trockenen Zweigen, ragt etwas heraus. Es ist schmutzig und unnatürlich verdreht.
Für einen Moment fragt er sich, ob es nur ein weggeworfener Schuh ist. Einer von vielen Gegenständen, die oft im Wald zurückgelassen werden. Doch dann fällt sein Blick auf eine Stelle daneben. Unter dem lockeren Reisig zeichnen sich Konturen ab. Eine Hand, dann ein Arm. Je länger er hinsieht, desto klarer werden die Umrisse, bis ihm der Atem stockt.
Die Hand ist das Erste, was er erkennt. Die Finger sind starr, bleich, mit einer seltsamen grauen Verfärbung, als hätte der Tod sie längst überzogen. Neben der Hand liegt der Arm einer zweiten Person, merkwürdig eingeknickt, die Kleidung mit Erde verschmiert. Die Haut ist wächsern und mit Flecken übersät.
Neben der ersten Gestalt liegt sogar noch eine zweite. Beide Körper sind ineinander verschlungen, wie von einer unsichtbaren Kraft zusammengepresst. Die Zweige und die Erde, die sie bedecken, wirken wie eine plumpe Tarnung, aber nicht genug, um das Grauen zu verbergen.
Der süßlich schwere Geruch des Todes drängt sich jetzt in jede Pore. Der Wald, der eben noch so friedlich und still wirkte, ist plötzlich bedrohlich. Jede Bewegung, jedes Rascheln der Blätter fühlt sich wie ein Laut aus einer anderen Welt an.
Sie haben etwas gefunden, das hier nicht hingehört. Etwas, das der Wald zu verschlucken versucht. Oder zu bewahren. Die Körbe mit den Blaubeeren stehen vergessen neben ihnen.
Sie begreifen noch nicht, dass sie den Auftakt zu einem Fall entdeckt haben, der die Region erschüttern wird.
Ein Rätsel, das Jahrzehnte später noch ganz Deutschland beschäftigen wird.
Schwarze Akte.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Fall der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch
und Anne Lückmann.
Und wir haben auf euren Wunsch hin mal wieder einen deutschen Fall im Podcast, den wir heute besprechen wollen. Und dafür müssen wir als Erstes zurück ins Jahr 1989 gehen. In Deutschland wird gerade Geschichte geschrieben, denn der Kalte Krieg neigt sich dem Ende zu und die Berliner Mauer steht kurz vor ihrem Fall. Doch während das Land auf eine neue Ära zusteuert, herrscht in der Görde, einem idyllischen Waldgebiet in Niedersachsen, eine ganz andere Stimmung.
Hier, zwischen alten Bäumen und abgelegenen Pfaden, suchen die Leute eigentlich Ruhe, sammeln Blaubeeren oder genießen einfach die Natur. Doch bald wird die Görde einen anderen Ruf bekommen, als Schauplatz unvorstellbarer Verbrechen, die dieses scheinbar friedliche Paradies in einen Ort des Schreckens verwandeln, den Totenwald.
Im Sommer 1989 durchstreifen drei Blaubeersammler das Waldgebiet im Osten von Lüneburg. Die Gegend ist vor allem bei Urlaubern in Norddeutschland und aus West-Berlin als Erholungsort beliebt. Am Mittwoch, den 12. Juli 1989, da machen die drei Blaubeersammler eine grausige Entdeckung im sogenannten Waldabschnitt Jagen 138.
Zuerst haben sie den Geruch von Verwesung in der Nase und blicken dann auf die Überreste von zwei Menschen. In der Polizeiakte ist später die Rede von stark mumifizierten und größtenteils skelettierten Resten von zwei Menschen. Der Anblick muss also wirklich ein riesiger Schock gewesen sein. Die Toten liegen seit mehreren Wochen in der Hitze des Waldes. Tiere haben die Körper angefressen und überall sind Maden.
Zu der Zeit sind Handys ja noch sehr, sehr selten. Ja, wenn überhaupt, dann waren die viel zu groß, klobig und teuer. Und deswegen sind auch die drei Blaubeersammler auf einen Festnetzanschluss angewiesen, um die Polizei anzurufen. Sie machen sich also mit dem Verwesungsgeruch noch in der Nase auf den Weg zum Förster, der dann die 110 wählt. Erst als wenige Minuten später die Polizei im Wald steht, zeigt sich erst das ganze Ausmaß des Verbrechens.
Die beiden Toten liegen auf dem Bauch und sind fast nackt. Es sind ein Mann und eine Frau. Die Frau trägt noch einen Rock, der bis zur Hüfte hochgeschoben wurde. Die Hände der Toten sind auf dem Rücken überkreuzt, so als wären sie gefesselt worden. Ein Seil oder Handschellen können die Beamten aber nicht finden.
Die Todesursache ist unklar, denn die Obduktion ist schwierig. Der Sommer 1989 war nämlich unglaublich heiß, was bedeutet, dass der Verwesungsprozess der Leichen schneller voranging. Der Gerichtsmediziner kann aber noch feststellen, dass der Kehlkopf des Mannes eingedrückt war. Das könnte bedeuten, dass der Mann stranguliert wurde. Für die Polizei bleiben aber sehr viele Fragen offen. Wo sind die restlichen Kleider der Toten? Haben sie sich ausgezogen oder wurden sie ausgezogen? Und wie sind die beiden überhaupt dahin gekommen?
Die Fragen klären sich relativ schnell, denn in der Vermisstenkartei der Polizei stehen die Namen eines Ehepaars, Ursula und Peter, 45 und 51 Jahre alt. Sie wurden vor 7 Wochen von ihren Kindern als vermisst gemeldet. Sie hatten sich am Sonntag, den 21. Mai 1989, aus Hamburg mit einem Picknickkorb auf den Weg in die Göhrde gemacht, sind aber nicht wieder nach Hause gekommen.
Wenige Tage später, am 28. Mai 1989, meldet sich ein Mann bei der Polizei, weil auf dem Parkplatz vor seiner Bäckerei seit mehreren Tagen schon ein Auto steht, das sich einfach nicht wegbewegt hat. Und zwar handelt es sich dabei um das Auto des verschwundenen Ehepaares, Ursula und Peter. Das Auto ist völlig verdreckt, aber steht sonst intakt mit Kennzeichen auf dem Parkplatz des Bäckers. Der liegt ungefähr 60 Kilometer von der Göhrde entfernt.
Als die Leichen im Wald gefunden werden, stellt die Polizei schnell fest, dass es tatsächlich die sterblichen Überreste von Ursula und Peter sind. Damit ist für die Ermittler auch klar, der oder die Mörder haben die Autoschlüssel und das Auto mitgenommen und mindestens 60 Kilometer in einen anderen Ort gefahren. Der oder die Mörder haben die Autoschlüssel und das Auto mitgenommen und mindestens 60 Kilometer in einen anderen Ort gefahren. Außerdem wissen die Ermittler jetzt, dass auch andere Gegenstände, wie zum Beispiel der Picknickkorb und ein Fernglas von Peter fehlen.
Der grausame Fund in der Göhrde sorgt nicht nur für regionale Schlagzeilen auf den Titelseiten der Zeitungen. Auch die beiden Töchter des Ehepaares sind immer wieder in der Presse und bitten um Hinweise. Die bekommt die Polizei aber erstmal nicht.
Werbung.
Patrick, ich sag dir ehrlich, ich liebe jetzt vor allem in der Vorweihnachtszeit eine Sache ganz besonders. Und zwar Glühwein. Jetzt kann ich den aber nicht schon mittags bei der Arbeit trinken, obwohl mir der so gut schmeckt. Aber Holy hat meine Geschmackswünsche erhört und wieder 2 Christmas-Sorten am Start. Von einer Sorte werde ich vermutlich die nächsten Wochen literweise trinken, und zwar von der Sorte Holy Energy Baked Apple Boar mit Bratapfelgeschmack. Meinem absoluten Lieblingsgeschmack bei Heißgetränken.
Richtig gehört. Die Holy Christmas Sorten könnt ihr nämlich auch heiß trinken. Oder eben kalt, wie ihr es mögt. Und weil Anne sich den Baked Apple Boar geschnappt hat, habe ich die Sorte Holy Energy Xmas probiert. Die schmeckt im Grunde nach Weihnachten, nur halt in flüssiger Form. Nämlich nach Pflaume und Zimt. Und Zimt, bin ich ehrlich, gehört eh in alles, was irgendwie was mit Weihnachten zu tun haben soll.
Diese beiden Energy Flavor sind limitiert. Das heißt, wir müssen uns also gut eindecken, um auch in den kommenden Wintermonaten noch genug zu Hause davon zu haben. Gibt's übrigens auch gerade im Bundle mit 2 süßen Animal Shakern dazu. Und weil Weihnachtszeit auch Geschenkezeit ist, haut Holy jetzt was für euch raus.
Denn statt des Standard-Shakers bekommt ihr aktuell einen Thermoshaker gratis zu dem Starter-Set Deluxe dazu. Und ab einem Einkaufswert von 40 Euro gibt es sogar noch eine Holy-Tasse on top. Ab 60 Euro ein süßes Untersetzer-Set und ab 80 Euro Einkaufswert kommen alle Liebhaber von außergewöhnlichen Christbaumkugeln auf ihren Geschmack. Denn da bekommt ihr sogar eine Holy-Kugel für euren Weihnachtsbaum geschenkt. Diese Aktion geht aber nur noch bis zum 24. Dezember.
Und wir haben natürlich auch einen Code für euch, beziehungsweise eigentlich sogar zwei Codes, denn für alle Neukunden gilt Akte5. Damit bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Mit dem Code Akte bekommen alle Bestandskunden 10% Rabatt auf die Bestellung.
Den Link und die zwei Codes findet ihr nochmal über die Shownotes. Vielen Dank an Holy für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Ja, und deshalb durchkämmen Polizeibeamte 15 Tage nach dem grausigen Fund nochmal den Wald und die Umgebung. Es ist mittlerweile der 27. Juli 1989, ein Donnerstag. Die Beamten arbeiten sich durch den dichten Forst rund um den Fundort der Leichen. Sie sind auch in einem 800 Meter entfernten Abschnitt des Waldes unterwegs, dem Abschnitt Jagen 147. Sie sind auf der Suche nach jeder noch so kleinen Spur, die mit dem Doppelmord zusammenhängen könnte.
Auf einer 2x5 Meter großen Lichtung machen die Polizisten dann plötzlich Halt. Mit dem, was die Ermittler dort finden, hätten sie niemals gerechnet. In dem dichten Kieferngestrüpp liegen nämlich noch zwei weitere Leichen. Sie liegen wieder auf dem Bauch, dieses Mal sind sie aber bekleidet. Die Frau ist mit Leukoplast gefesselt, also so medizinischem Pflastertape. Außerdem ist ihre Bluse auf der Höhe der Brust aufgeschoben. Der BH wurde in der Mitte durchtrennt. Ihr Schädel ist zerschmettert und beiden wurde in den Kopf geschossen. Die Ermittler sind total schockiert von ihrem Fund. Und es ist totaler, purer Zufall, dass sie die beiden Toten hier im Wald entdeckt haben.
Der Zustand der Leichen ist dieses Mal deutlich besser und die Polizei kann die Toten schnell identifizieren. Es sind Ingrid und Bernd Michael, 46 und 43 Jahre alt. Sie sind beide vor wenigen Tagen von ihren Familien als vermisst gemeldet worden, kennen sich aber, denn sie haben eine Affäre miteinander. Die Polizei findet heraus, dass sich das Liebespaar während einer Kur kennengelernt hat und sich seitdem heimlich treffen.
Die Beamten finden auch den Wagen von Bernd Michael. Auf einem Klinikparkplatz im Ort Bad Bevensen. Der liegt ungefähr 30 Kilometer von der Göhrde entfernt. Zeugen berichten der Polizei, dass das Auto von Bernd Michael schon länger auf diesem Parkplatz steht. Und jetzt kommt das Besondere, denn es steht immer an verschiedenen Stellen. Das bedeutet, dass der oder die Täter nicht nur wie im Fall des toten Ehepaares die Schlüssel gestohlen haben, sondern der Täter ist mit dem Auto auch immer wieder durch die Gegend gefahren und hat es an der Klinik immer wieder abgestellt, bis der Wagen von der Polizei gefunden wurde.
Und als wäre das nicht schon dreist genug, kommt heraus, dass Ingrid und Bernd Michael am 12. Juli 1989 vor 15 Tagen verschwunden sind. Exakt der Tag, an dem die Leichen des Ehepaars Ursula und Peter gefunden wurden. Die Gerichtsmedizin bestätigt, dass auch der Todeszeitpunkt mit dem 12. Juli zusammenpasst. Während die Polizei im Wald den Fundort von zwei Leichen untersucht hat, wurden im selben Wald zwei weitere Menschen erschossen, und zwar nur 800 Meter entfernt.
Das ist natürlich ein derber Schlag für die Ermittler. Wie kann es sein, dass ein Großaufgebot von Polizisten im Wald einen Doppelmord verschläft? Und welche Täter sind so dreist oder fühlen sich offenbar so sicher, direkt neben einer Hundertschaft von Ermittlern ein Verbrechen zu begehen?
Eine Erklärung dafür könnte sein, dass der Tatort, also die Lichtung, in einer Senke liegt. Das heißt, dass der Hang und die dichten Bäume im Wald den Knall der Waffe offenbar so stark gedämpft haben, dass die Polizisten ihn nicht gehört haben. Eine Erklärung, die aber niemanden beruhigt. Im Gegenteil.
In den Zeitungen machen die sogenannten Göhrde-Morde deutschlandweit Schlagzeilen. Urlauber fahren jetzt nicht mehr in diese Gegend und auch Ausflügler aus der Umgebung meiden die Göhrde. Aus Angst. In den Zeitungen stehen nämlich Überschriften wie: So bestialisch tötete der Göhrde-Mörder.
Die Berichterstattung setzt auch die Polizei unter Druck. Die untersucht die Autos der Toten genauer, da die Ermittler davon ausgehen, dass der Täter mit den zwei Wagen der Opfer nach den Taten gefahren sein muss.
Die Sitze in den Autos werden mit Folien abgezogen, um so Spuren zu sichern. Im Wagen des toten Ehepaares vom ersten Doppelmord, da finden die Polizisten Haare auf der Kopfstütze des Fahrers, die nicht zu den Toten gehören. Es könnten also die Haare vom Täter sein. Ohne einen Verdächtigen können sie die aber erstmal nur in einer Plastiktüte aufbewahren. Eine zentrale DNA-Datenbank gibt es damals noch nicht. Die wird erst 10 Jahre später eingerichtet. Zu der Zeit der Göhrde-Morde sind DNA-Analysen zwar schon möglich, aber noch nicht weit verbreitet und die werden nur in Einzelfällen mit hohem Aufwand eingesetzt. Die Tatsache, dass der Täter die Autos der Opfer benutzt hat, wirft für die Ermittler noch eine weitere Frage auf, nämlich: Wie kam der Täter eigentlich selbst zu den Tatorten in den Wald? Gibt es womöglich einen Mittäter, der ihn in den Wald gefahren hat?
Doch die Autos der Opfer liefern zunächst keine neuen Erkenntnisse. Dafür geben die Blaubeersammler neue Hinweise. Die drei haben am 12. Juli 1989 nicht nur die beiden Leichen des Ehepaares gefunden, sondern sind auf dem Weg zum Förster auch einem Mann begegnet, der allein im Wald unterwegs war. Dass diese Beobachtung noch wichtig werden würde, wissen sie und die Ermittler erst 2 Wochen später, als klar ist, dass im Wald zur selben Zeit noch ein Mord stattfindet. Der Mann hat einen offenbar vollen Beutel dabei, ist schlank, aber auch von kräftiger Statur, etwa Mitte 40, hat mittellange braune Haare und trägt einen Bart. In dem Moment war der Mann für die Blaubeersammler aber nicht verdächtig, weil die Leichen, die sie gefunden haben, ja schon Wochen dort gelegen haben müssen.
Der Mann muss erstmal nichts mit den Morden zu tun haben, aber er ist für die Ermittler natürlich trotzdem ein wichtiger Zeuge. Deshalb wird auch ein Phantombild des Mannes angefertigt. Wir haben euch eine Kopie des Bildes auch in den Shownotes verlinkt, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Auf dem Flyer steht, dass der Mann ein grünes Hemd und eine dunkle Hose getragen haben soll. Für Hinweise gibt es nur Belohnung von 50.000 Mark. Aber es geht leider kein entscheidender Hinweis ein.
Die Polizei konzentriert sich deswegen auf die Opfer und ihr Umfeld. Wer hätte ein Motiv gehabt, das Ehepaar Ursula und Peter oder das Affärenpaar Bernd Michael und Ingrid umzubringen? Auf der Liste der Verdächtigen landet der Ehemann von Ingrid. Die Polizei vermutet, dass er von der Affäre erfahren haben und einen Auftragsmörder engagiert haben könnte. Der könnte aus Versehen zuerst das Ehepaar Ursula und Peter getötet haben, also eine Verwechslung, bevor der Auftragsmord stattfand. Die Idee kommt zum Beispiel daher, dass die Autos der Opfer ein ähnliches Kennzeichen hatten. Ein Auftragsmörder könnte das verwechselt und dem falschen Paar gefolgt sein.
Aber welcher Auftragsmörder fesselt und zieht seine Opfer aus, bevor er sie tötet? Denn das ist laut Spuren mit dem Ehepaar Ursula und Peter passiert.
Ein anderer Verdächtiger ist später der Förster der Göhrde. Der wird von einer Freundin seiner Ehefrau bei der Polizei gemeldet. Die Freundin sagt aus, dass der Förster selbst gesagt hätte, dass er der Göhrde-Mörder sei. Daraufhin wird das Haus des Försters durchsucht, aber nichts gefunden.
Außerdem hat der Förster für den zweiten Mord, den 12. Juli 1989, ein Alibi. Und auch beim Ehemann von Ingrid erhärtet sich der Verdacht nicht. Es gibt keine Hinweise oder Spuren, dass er irgendwas mit den Morden zu tun hat.
Die Ermittler gehen ihre eigenen Akten durch und fokussieren sich auf bekannte Straftäter in der Region. Dabei landet ein Friedhofsgärtner auf der Liste der Verdächtigen, der etwa 30 Kilometer entfernt lebt und wegen einer Vergewaltigung bereits vorbestraft ist. Er wird zum Tattag, also dem 12. Juli 1989, befragt, als Ingrid und Bernd Michael getötet werden. Er ist da aber krankgeschrieben und sieht auch nicht aus wie der Mann auf dem Phantombild, der von den Bärensammlern im Wald gesehen wurde.
Die Ermittlungen werden immer zäher, denn die Polizei kommt einfach nicht weiter. Sie startet einen Aufruf im Fernsehen und die Göhrde-Morde werden sogar in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY vorgestellt. Aber auch nach Ausstrahlung gibt es leider keine neue heiße Spur.
Und kurz nach den Morden landet bei der scheinbar völlig überforderten Polizei noch ein weiterer Vermisstenfall auf dem Schreibtisch. Eine Sache, die die Ermittler nun wirklich gar nicht gebrauchen können. Den Eindruck machen zumindest die Ermittlungen im Fall Birgit.
Während die Ermittlungen im Fall der Göhrde-Morde noch auf Hochtouren laufen, verschwindet am 14. August 1989 eine Frau spurlos aus ihrem Haus. Das ist einen Monat nach dem Fund des toten Ehepaares und nicht mal 3 Wochen nach dem zweiten Leichenfund in der Göhrde.
Es ist die 41 Jahre alte Birgit. Sie wohnt in einem Bungalow in Briedlingen, einer Gemeinde im Kreis Lüneburg. Das liegt ungefähr 50 Kilometer von der Göhrde entfernt. Als ihre erwachsene Tochter am Morgen des 15. August bei ihr anruft, geht sie nicht ans Telefon. Als die Tochter dann zu ihrer Mutter fährt, ist die nicht da.
Da verstößt sie auf viele merkwürdige Spuren, denn zum Beispiel steht die Terrassentür offen und die Katzen laufen draußen herum, was eigentlich nie der Fall ist. Außerdem ist die Mutter weg, aber ihr Auto steht noch in der Garage. Die Haustür ist abgeschlossen, aber die Alarmanlage ist ausgeschaltet. Im Schlafzimmer steht die Balkontür halb offen und das Nachthemd von Birgit fehlt.
Um 11 Uhr meldet die Tochter ihre Mutter als vermisst. Und kurz darauf bekommt die Polizei in Lüneburg noch einen Anruf. Dieses Mal von der Polizeidienststelle aus Hamburg. Der dortige Kripo-Chef ist der Bruder der verschwundenen Birgit. Wolfgang aus Hamburg hat nur eine Bitte an seine Kollegen in Niedersachsen. Zitat: Behandeln Sie das Haus bitte wie einen Tatort.
Ja, aber genau das scheint leider nicht passiert zu sein. Denn später wird klar, dass die Polizei im Haus der vermissten Birgit und bei den Ermittlungen direkt nach Aufgeben der Vermisstenanzeige ziemlich viel vergessen hat. Das Haus wird nicht gründlich durchsucht. Dabei entgeht den Ermittlern zum Beispiel ein Taschentuch im Schlafzimmer, das nicht ins Labor geschickt wird. Oder ein Schuhabdruck von großen Schuhen im Blumenbeet, der nicht richtig untersucht wird. Und auch die Nachbarn werden erstmal nicht zu Birgits Verschwinden befragt.
Als Birgits Bruder Wolfgang, der Leiter des Landeskriminalamts aus Hamburg, anreist, hat er zuerst aber einen guten Eindruck. Die Polizei hat Hubschrauber und Spürhunde angefragt und sucht die Gegend ab. Allerdings gehen die Ermittler von einem Suizid aus. Die Ermittler wissen, dass Birgit und ihr Ehemann gerade mitten in einem Scheidungsprozess stecken und Birgit die Trennung sehr nahe geht. Sie trinkt oft Alkohol und soll sogar bei Bekannten Suizidgedanken geäußert haben.
Für Birgits Bruder Wolfgang ist diese Phase aber vorbei. Und er ist der Meinung, dass seine Schwester niemals ihre Tochter zurückgelassen hätte. Bruder Wolfgang hat im Fall seiner verschwundenen Schwester aber keine Ermittlungsbefugnisse. Dort ermittelt nämlich die Polizei Lüneburg. Er fragt zwar aus Hamburg immer mal wieder nach, aber er muss zuerst zusehen, wie die Ermittler einen Unschuldigen verdächtigen.
Neben Suizid hat die Polizei nämlich Birgits noch Ehemann im Fokus. Denn er ist derjenige, der von ihrem Verschwinden am meisten profitieren würde. Birgit und ihr Ehemann lassen sich ja gerade scheiden. Und er ist ein sehr erfolgreicher und sehr reicher Unternehmer, der ihr bei einer Scheidung sehr viel Geld zahlen müsste. Hinzu kommt, dass Birgits Noch-Ehemann der letzte war, der sie lebend gesehen hat. Er hat sie am Vorabend ihres Verschwindens, am 14. August 1989, in dem Bungalow besucht, um über die Scheidung zu sprechen.
Er sagt bei der Polizei aus, dass sie sich bereits geeinigt hätten, den Hausstand aufzuteilen. Birgit sollte 500.000 Mark bekommen und aus dem Bungalow ausziehen. Am 15. August, also direkt am nächsten Tag, wollten sie das beim Notar unterschreiben. Der Ehemann sagt auch aus, dass das Gespräch ruhig und gut verlaufen sei. Birgit sei auch nicht betrunken gewesen und sogar schick angezogen. Er habe sie daraufhin sogar noch gefragt, ob sie noch etwas vorhabe.
Auch die Tochter bestätigt das, denn sie hat mit ihrer Mutter Birgit nach dem Besuch des Vaters telefoniert. Und Birgit habe ihrer Tochter gesagt, dass das Gespräch gut verlaufen sei. Sie hätten sich nicht gestritten. Birgit sei dann auf dem Weg ins Bett gewesen. Aber dann verschwindet sie spurlos.
Für Birgits Bruder Wolfgang ist sein Schwager eine völlig falsche Fährte. Er sagt der Zeitung Zeit: Ich konnte nicht glauben, dass er es war. Um Geld haben sich die beiden nie wirklich gestritten.
Auch die Suizidtheorie ist bei der Polizei noch hoch im Kurs. Denn Wolfgang berichtet von einem Beamten der Lüneburger Polizei, der ihm Folgendes gesagt haben soll: Warten Sie, bis die Maisfelder abgeerntet werden. Dann finden wir sie schon. Davon erzählt er in der NDR-Doku Eiskalte Spur. Wolfgang erzählt es ziemlich ruhig, aber man merkt, gegen welche Mauern er angelaufen sein muss. Und wir können uns auch nicht wirklich vorstellen, wie hilflos man sich in so einer Situation fühlen muss.
Auch Birgits Ehemann leidet unter den Verdächtigungen. Er berichtet in der NDR-Doku, dass es Tuscheleien in seiner Firma gab und selbst seine Tochter ihn skeptisch angeschaut habe. Er lässt Fahndungsplakate von Birgit drucken und setzt eine Belohnung von 10.000 Mark für Hinweise aus. Außerdem hat er einen Verdacht, wer etwas mit Birgits Verschwinden zu tun haben könnte.
Birgits Noch-Ehemann erzählt der Polizei nämlich von dem Gärtner der Nachbarin, der vor kurzem unter einem Vorwand bei Birgit geklingelt und mit ihr geflirtet haben soll. Birgit und der Gärtner haben sich auch auf einer Party der Nachbarin gesehen, als Birgit zu viel getrunken hatte und von eben diesem Gärtner nach Hause gebracht wurde.
Die Polizei überprüft den Gärtner. Der Mann arbeitet auf einem Friedhof und ist bereits wegen einer Vergewaltigung vorbestraft. Die Ermittler bestellen den Gärtner also auf die Wache und befragen ihn. Im Protokoll der Polizei steht, was er gesagt hat, nämlich Folgendes.
Ich kann nur pauschal sagen, dass ich an keinem Abend während der fraglichen Zeit meine Wohnung verlassen habe. Einschränken muss ich, dass ich abends auch nach 22 Uhr, aber höchstens für eine Viertelstunde, mit meinem Schäferhund nach draußen gehe.
Die Ehefrau des Gärtners bestätigt das. Damit hat sich der Fall für die Polizei erledigt.
Und wenn ihr euch jetzt an den Friedhofsgärtner mit der Vorstrafe erinnert, von dem wir euch ja vorhin bei den Doppelmorden in der Görde erzählt haben, dann habt ihr mehr Verbindungen gezogen als die Lüneburger Polizei damals. Denn es ist ein und derselbe Mann. Man muss aber auch dazu sagen, damals sind das zwei eigenständige Fälle, bei denen zufällig dieselbe Person in Verdacht gerät.
Und dass die Polizei hier kein Ermittlungsverfahren gegen den Gärtner einleitet, scheint grob fahrlässig. Denn die Polizei weiß von dem langen Vorstrafenregister des Mannes. Im Jahr 1964 bekam er zum Beispiel mal 3 Wochen Jugendarrest, weil er bei den Mietern seiner Eltern einbrach und eine schlafende Frau würgt. Da war er 14 Jahre alt.
1965 bekam er 6 Monate Jugendstrafe, weil er eine Frau sexuell belästigte. Damals war er 15 Jahre alt.
Mit 17 im Jahr 1967 wurde er zu 1 Jahr Jugendstrafe verurteilt, denn er hat mit einem Gewehr auf Polizisten gezielt.
1970 kommen nochmal 6 Jahre und 6 Monate Jugendstrafe auf ihn zu. Er vergewaltigte ein junges Mädchen und versuchte sie umzubringen. Damals war er 21 Jahre alt.
Der Mann, der Gärtner, heißt Kurt Werner. Im Jahr 1989 ist er 40 Jahre alt. Der Fall mit der Vergewaltigung aus dem Jahr 1970 verrät ziemlich viel über die Psyche dieses Mannes. Er nimmt dann nämlich eine 17-jährige Anhalterin an der Straße mit und fährt mit ihr auf einen einsamen Waldweg. Er hat eine Pistole dabei und einen Spaten im Kofferraum.
Er würgt das Mädchen, bis sie bewusstlos wird, und steckt sie dann in den Kofferraum. Offenbar geht er davon aus, dass sie tot ist. Vermutlich plant er sie mit dem Spaten irgendwo zu begraben.
Als er den Kofferraum öffnet, ist das Mädchen wieder bei Bewusstsein und greift Kurt Werner mit dem Spaten an. Er überwältigt sie aber wieder, aber das Mädchen kann ihn in ein Gespräch verwickeln. Sie kann ihn sogar überzeugen, dass er sie gehen lässt. Der Mann fährt das Mädchen dann sogar noch zurück nach Hause.
Als das Mädchen kurz darauf zur Polizei geht und die Zeitungen vom Verbrechen berichten, passiert das Krasse. Kurt Werner geht selbst zur Polizei, um einige Dinge der Geschichte richtigzustellen, wie er sagt. In einigen Dokus zu diesem Fall berichten Psychologen im Zusammenhang mit Kurt Werner immer wieder von Narzissmus und einem Kontrollzwang. Beides wird bei diesem Fall mehr als deutlich.
Von diesen Verbrechen des Friedhofsgärtners weiß die Lüneburger Polizei, als Birgit verschwindet. Und sie weiß auch, dass Birgit Kontakt zu Kurt Werner gehabt hat. Aber die Polizei ermittelt nicht gegen ihn. In der Akte steht, dass es über einen Anfangsverdacht keine Anhaltspunkte für eine Täterschaft geben würde.
Wäre weiter ermittelt worden, dann wäre herausgekommen, dass Kurt Werner in der Zeit von Birgits Verschwinden krankgeschrieben war. Ebenso wie zu der Zeit der Gördemorde. Birgits Bruder, Wolfgang, sagt gegenüber der Zeit, spätestens jetzt hätte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden müssen. Man ging stoisch von einem Vermisstenfall aus. Immer wieder hörte ich von den Kollegen, wir tun ja alles, aber leider finden wir nichts. Gefunden wird lediglich Birgits Personalausweis. Und zwar bei der Post. Jemand hat ihn ohne Umschlag in einen Briefkasten der Post geworfen.
Auch mit Birgits vermissten Fall geht die Polizei an die Öffentlichkeit und ist wieder in der Sendung Aktenzeichen XY zu Gast. Aber einen entscheidenden Hinweis gibt es dadurch auch wieder nicht. Vielleicht sind die Göhrde-Morde der Grund, warum die Polizei im Fall von Birgit gefühlt eher halbherzig ermittelt und erst gar keine Verbindung zu den Göhrde-Morden und dem Friedhofsgärtner herstellt. Das passiert erst viele Jahre später. Erst ein neuer leitender Ermittler und schließlich eine neue Staatsanwältin in Lüneburg bringen die Ermittlungen im Jahr 1993, also 4 Jahre nach Birgits Verschwinden, wieder ins Rollen.
Der neue Ermittler und die neue Staatsanwältin sehen die Verbindungen zwischen Birgit und Gärtner Kurt Werner. Deshalb wird 3,5 Jahre nach ihrem Verschwinden ein Verfahren gegen den Friedhofsgärtner eingeleitet, samt Durchsuchungsbefehl für sein Haus.
Kurt Werner lebt in Adendorf, nördlich von Lüneburg, in seinem Elternhaus. Das Grundstück liegt direkt am Wald und ist eher schwer einsehbar. Als die Polizei im Februar 93 dort mit einem Großaufgebot klingelt, macht seine Frau Alice auf. Die beiden sind seit über 10 Jahren miteinander verheiratet. Alice sagt der Polizei, dass ihr Mann gerade nicht da sei, sondern bei der Arbeit. Die Polizei macht dann leider den nächsten Fehler, denn sie rufen Kurt Werner auf der Arbeit an und bitten ihn, nach Hause zu kommen.
Was der Mann aber stattdessen macht, überrascht im Nachhinein niemanden. Denn Kurt Werner packt seine 7 Sachen, verlässt die Arbeit und flüchtet. Er kommt nie wieder in sein Haus zurück. Dort durchsucht die Polizei jeden Raum. Im Keller schlägt ein Leichenspürhund an, direkt vor einer kürzlich gezogenen Gipswand. Noch interessanter ist eine verschlossene Tür im 1. Stock. Dahinter liegt laut Ehefrau Alice ein Zimmer, zu dem sie keinen Zutritt hat. Den hätten nur ihr Mann und sein kleiner Bruder.
Allein die Tür ist schon auffällig, denn die ist mit grünen Lederpolstern überzogen und schallisoliert. Weil die Beamten aber keinen Schlüssel finden, brechen sie die Tür letztendlich auf und finden dahinter, was später als das geheime Zimmer bekannt werden sollte.
Der Raum sieht auf den ersten Blick aus wie ein Büro. Es gibt Regale, einen Schreibtisch und einen Stuhl. In den Regalen werden Nazi-Literatur und Dutzende Videokassetten gefunden. Die meisten sind Aufnahmen von Pornos. Die Polizisten nehmen das Zimmer aber genauer unter die Lupe und finden unter der Tapete in einer Ecke des Zimmers eine Abhöranlage. Wohin sie führt, finden sie erst etwas später heraus. Denn in dem Zimmer gibt es noch viel mehr. Dutzende Geheimfächer mit Waffen und Munition, Handfesseln, Elektroschocker, ein Dolch, Betäubungsmittel und Spritzen. Insgesamt stellen die Ermittler 12 Säcke mit verdächtigen Gegenständen fest.
Der leitende Ermittler bezeichnet das geheime Zimmer als Horrorkabinett. Doch trotz all der Funde in dem Haus erlässt die Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl gegen Kurt Werner. Laut der Staatsanwaltschaft würde der dringende Tatverdacht und ein konkreter Bezug zum Verschwinden von Birgit nämlich fehlen. Das bedeutet, dass der Mann mit dem langen Vorstrafenregister und einem geheimen Zimmer voller Waffen unbehelligt weiterleben kann. Er soll sogar bei Birgits Noch-Ehemann angerufen und den bedroht haben. Der erzählt nämlich in der Doku Eiskalte Spur, dass er einen anonymen Anruf in der Firma bekommen hat. Er habe die Stimme sofort erkannt. Kurt Werner habe gesagt, das habe ich dir und deinem Schwager zu verdanken. Du wirst von mir hören. Dann hat er aufgelegt.
Die Polizei gründet nach der Hausdurchsuchung eine neue Ermittlungsgruppe mit einem neuen leitenden Ermittler, inzwischen der 3. Sie starten eine 2. Hausdurchsuchung bei Kurt Werner und nehmen dieses Mal noch mehr Leute und noch mehr Equipment mit. Sie finden bei der 2. Durchsuchung heraus, dass die Abhöranlage im Geheimzimmer in die Kellerwohnung führt, die das Ehepaar vermietet hat. Er hat also seine Untermieter abgehört.
Außerdem finden die Beamten noch einen weiteren Zugang zum Geheimzimmer. Durch eine versteckte Tür kommt man über ein Seil direkt in die Garage, in der es eine Grube gibt, wie ihr die vielleicht auch in Autowerkstätten schon mal gesehen habt. Und dieses Mal schlagen die Leichenspürhunde auch im Garten an. Dort piepen auch die Metalldetektoren, die die Polizei mitgebracht hat. Mit Schaufeln fangen die Beamten an zu buddeln und stoßen tatsächlich auf was, nämlich auf ein Auto. Einen schicken, fast neuen, knallroten Sportwagen. Und wieder schlagen die Leichenspürhunde an, denn auf dem Rücksitz finden sie Blut. aber im Auto selbst finden sie keine Leiche.
Im Wagen von Kurt Werner finden sie Straßenkarten, einen Schlafsack und ein Fernglas. Equipment, als würde er auf die Jagd gehen. Aber nach was? Menschen?
Ja, und jetzt kommt das Krasse. Denn auch nach dieser zweiten Hausdurchsuchung gibt es immer noch keinen Haftbefehl gegen Kurt Werner. Der ist immer noch auf der Flucht.
Im April 1993, 2 Monate nach der ersten Hausdurchsuchung, verursacht er aber einen Unfall in der Nähe von Heilbronn. Die Polizei, die den Unfall aufnimmt, findet in seinem Auto Waffenteile und Munition und nimmt ihn deswegen mit zur Polizeistation. Er kommt wegen Waffenbesitzes in Untersuchungshaft. Nicht wegen dem, was in seinem Haus gefunden wurde.
Die Polizei macht in diesem Fall jetzt leider den nächsten Fehler. Kurt Werner darf nämlich seinen Gürtel behalten und bekommt sogar noch einen von der JVA ausgehändigt, warum auch immer. Und dann, am 25. April 1993, erhängt er sich damit in seiner Gefängniszelle und stirbt mit 43 Jahren.
Kurt Werner hinterlässt einen Abschiedsbrief an seine Familie. Und einige Zeilen davon lesen sich wie versteckte Botschaften an seine Frau oder seinen Bruder. Er will, dass das Haus in Händen der Familie bleibt. Die Dachrinne über dem Kellereingang soll sehr vorsichtig gereinigt werden. Das Tulpenbäumchen brauche besondere Pflege und die Madonnenfigur am Kamin müsse zerschlagen werden. Was es mit diesen Anweisungen auf sich hat, findet die Polizei aber nie heraus.
Denn für sie ist der Fall mit dem Tod von Kurt Werner erledigt. Gemäß dem Gesetz, gegen Tote darf nicht ermittelt werden. Das Verfahren wird eingestellt. Ob er wirklich für die Taten verantwortlich war, ob es Mittäter, Mitwissende oder Mithelfende gegeben haben könnte, wird nicht geprüft. Stattdessen beschließt die Staatsanwaltschaft, sämtliche Beweise zu vernichten. Das knallrote Sportauto, das im Garten verbuddelt war, und die Waffen, einfach alles, was sie gefunden haben.
Der Stand damals ist folgender. Im Fall der Göhrde-Morde wird Kurt Werner verdächtigt. Der begeht wegen der Verdächtigungen ein paar Jahre später Suizid. Im Fall Birgit gilt als wahrscheinlichster Täter immer noch ihr Noch-Ehemann.
Mit diesem, nennen wir es mal, Ergebnis gibt sich auch Birgits Bruder, der Polizist Wolfgang aus Hamburg, nicht zufrieden. Im Jahr 2002 geht er in Rente, 13 Jahre nach dem Verschwinden seiner Schwester Birgit und 9 Jahre, nachdem die Akte in diesem Fall geschlossen wurde. Wolfgang beantragt, die Akten im Fall seiner Schwester sehen zu dürfen. Und er bekommt tatsächlich auch Dutzende Ordner ausgehändigt.
3 Tage liest er und ist schockiert. Über die zahlreichen Fehler in den Ermittlungen und die vielen Spuren, die nicht verfolgt und nicht ausgewertet wurden. Zum Beispiel die neue Gipswand in Kurt Werners Haus, die wurde nie untersucht. Wolfgang beschreibt auch, dass er damals wieder an eine Mauer bei der Lüneburger Polizei gestoßen sei. Niemand sei aufgeschlossen für eine Kooperation oder neue Ansätze gewesen. Es sei ihm eine ablehnende Haltung begegnet, einer willst du uns an den Karren fahren Mentalität. So beschreibt er es zumindest in der NDR-Doku.
Für Wolfgang gibt es nur eine Lösung. Er nimmt die Sache selbst in die Hand. Er sucht sich Hilfe bei Kollegen, Bekannten und Freunden aus der Polizei und der Staatsanwaltschaft und gründet das Kernteam, wie er es später nennen wird. Mit dabei ist zum Beispiel ein Rechtsmediziner, ein Strafverteidiger, ein ehemaliger Staatsanwalt und sogar der damalige LKA-Chef von Hamburg, Reinhard Zedor. Gemeinsam treffen sie sich, um über die Akten und den Fall von Birgit zu sprechen. Da in dem Fall gerade ja nicht mehr von offizieller Seite ermittelt wird, stören sie ja niemanden, wenn sie sich selbst ein bisschen umschauen.
Das Kernteam findet heraus, dass das Haus von Kurt Werner jetzt neue Besitzer hat, denn seine Ehefrau Alice ist mittlerweile verstorben. Die neuen Besitzer erlauben dem Kernteam, sich im Haus umzusehen. Und das Krasse, das geheime Zimmer von Kurt Werner ist fast unverändert. Vieles, das ihm gehört hat, ist noch da. Zum Beispiel die Videokassetten.
Auf einigen Aufnahmen sind Frauen zu sehen, die sich umziehen. Kurt Werner war also anscheinend auch ein Spanner. Auf 2 anderen Videokassetten ist etwas ganz anderes zu sehen, nämlich Aufnahmen von 2 Ausgaben der Sendung Aktenzeichen XY. Eine Folge über Birgit und eine Folge über die Göhrde-Morde.
Außerdem werden in dem Zimmer Zeitungsausschnitte gefunden. sowohl über Birgit als auch über die Göhrde-Morde. Alle sind in ein Sammelheft eingeklebt. Es sieht so aus, als sammle Kurt Werner Trophäen und Erinnerungen. Was ja auch mit dem vergrabenen knallroten Auto zusammenhängt. Das hatte Kurt Werner übrigens geleast und als gestohlen gemeldet. Warum er das vergraben hat, ist bis heute unklar.
In diesem Sammelheft finden Sie aber nicht nur Zeitungsausschnitte über Birgit und die Göhrde-Morde, sondern Sie finden auch Artikel über andere Verbrechen. Zum Beispiel über den Mord an Ilse aus dem Jahr 1968. Da war Kurt Werner übrigens 19 Jahre alt. Ilse war damals mit ihrem Fahrrad auf dem Weg nach Lüneburg unterwegs und wurde von mehreren Schüssen eines Gewehres in den Rücken getroffen und erschossen. Wer der Täter war, konnte damals nicht ermittelt werden.
Das Kernteam sammelt diese neuen Hinweise und gibt sie an die Lüneburger Polizei weiter. Aber die leitet keine neuen Ermittlungen ein. Dafür braucht es erst einen neuen Polizeipräsidenten, der 2015 eingestellt wird. 26 Jahre nach den Göhrde-Morden und Birgits Verschwinden. Der neue Polizeipräsident stellt ein Cold Case Team zusammen. Drei Ermittler sollen die Akten nochmal durchgehen. Weil Kurt Werner Friedhofsgärtner war, werden im Zuge der neuen Ermittlungen auch einige Gräber auf dem Friedhof geöffnet, wo er gearbeitet hat. Denn wo wäre es einfacher, eine Leiche verschwinden zu lassen, als in einem Grab? Die Ermittler können aber nichts finden.
Das neue Cold Case Team versucht auch generell mehr zu Kurt Werner herauszufinden. Über sein Leben, seine Kindheit, seine Psyche. Sie sprechen mit Menschen, die ihn kannten, und finden im Stadtarchiv Akten aus seiner Schulzeit.
Dort steht, dass er schon mit 9 Jahren zur Beobachtung im Krankenhaus war und mit 10 in einer Jugendpsychiatrie. Einmal wandert er mit einem Mitschüler Tag und Nacht durch den Wald. Er soll schon als Kind ein großes Geltungsbedürfnis gehabt haben. Er sei ein Narzisst, ein Kontrollfreak, heißt es immer wieder von Psychologen in den Quellen. Und Kurt Werner hat nicht sein ganzes Leben in Lüneburg und der Umgebung verbracht. Aber dazu gleich mehr.
Werbung. Werbung Ende.
Das neue Ermittlerteam in Lüneburg schaut auch in die alten Akten, die teilweise durch einen Wasserschaden bei der Staatsanwaltschaft zerstört wurden. Aber endlich haben die Beamten auch mal Glück. Offenbar wurden die Handschellen, die bei der ersten Hausdurchsuchung bei Kurt Werner gefunden wurden, in ein Labor geschickt, um sie zu untersuchen. Das ist dann aber nicht mehr passiert, weil die Ermittlungen ja eingestellt wurden. Aber so wurden die Handschellen auch nicht, wie so viele andere Beweise in diesem Fall, vernichtet. Die Polizei ordnet jetzt also an, dass diese Handschellen untersucht werden.
Auf den Handschellen finden sich winzige Blutspuren. Und eine DNA-Analyse ergibt dann im Jahr 2006 folgendes Ergebnis. Das Blut auf den Handschellen stammt von Birgit. Das ist endlich der Beweis. Sie war also in Kurt Werners Gewalt. Vielleicht wollte er sie entführen, um Lösegeld von ihrem wohlhabenden Noch-Ehemann zu erpressen. Ging dabei vielleicht etwas schief? In den Akten finden die Beamten eine Aussage von Nachbarn, die nachts ein Auto gehört haben wollen, das einige Zeit lang lief. Gab es also vielleicht sogar 2 Täter?
Das sind alles nur Theorien. Aber die wichtigste Frage bleibt: Wo ist Birgit? Ihr Bruder Wolfgang hat darauf auch eine Antwort. Er sagt derzeit:
Kurt Werner war ein Kontrollfreak. Er musste die Kontrolle über den Ort haben, an dem die Leiche versteckt ist. Deswegen habe ich vermutet, dass die Leiche meiner Schwester im Haus oder auf dem Grundstück vergraben ist.
Das Kernteam hat bei ihrem Besuch im Haus von Kurt Werner einige Stellen notiert, wo man suchen könnte. Zum Beispiel die Kfz-Grube in der Garage. Die scheint zum Drinstehen zu flach, aber zum Drinliegen zu tief. Und die ist voller Sand.
Im Jahr 2017 rückt die Polizei wieder mit einem Leichenspürhund an. 20 Minuten lang suchen sie in der Grube, aber der Hund schlägt nicht an. Die Polizei rückt also wieder ab.
Ja, damit wollen sich Wolfgang und das Kernteam aber nicht zufrieden geben. Ein paar Monate später sind sie nochmal in der Garage, am 29. September 2017. 2 Rechtsmediziner und ein Maurer sind auch mit dabei. Denn unter dem Sand in der Grube ist Beton. Den stimmt der Maurer jetzt auf.
Unter dem Beton finden sie wieder Sand, aber sonst nichts. Als sie zusammenpacken, tritt der Maurer auf einen Teil des Betons, der nachgibt und ein kleines Loch entstehen lässt. Eine der Rechtsmedizinerinnen geht in die Grube hinein und schaut nach. Und dort findet sie tatsächlich einen Mittelfußknochen. Birgits Bruder Wolfgang ruft sofort die Polizei.
In der Doku Eiskalte Spur wird ein Video aus der Garage gezeigt. Bruder Wolfgang beschreibt, dass er eine Schockwelle gespürt habe, aber irgendwie auch Erleichterung. Es sei ein Moment still gewesen, auch vor Trauer natürlich.
In der Garage ist eine Frau mit dem Kopf voran in einem Loch begraben worden. Sie finden nicht nur Knochen, sondern auch Schmuck. Ein Zahnabgleich gibt Wolfgang und dem Kernteam schließlich traurige Gewissheit. Die Frau in der Grube ist tatsächlich Birgit. Nach 28 Jahren Suche hat ihr Bruder sie endlich gefunden.
Die Knochen werden in der Gerichtsmedizin untersucht. Im Schädel wird ein Projektil gefunden, das heißt, Birgit wurde erschossen. Im Fall der Göhrde-Morde ermittelt mittlerweile auch wieder ein eigenes Cold Case-Team. Und dieses Team schaut sich die Folien aus den Autos der Opfer nochmal genauer an. Ihr erinnert euch vielleicht, dass die Autos der Opfer von den Tätern oder dem Täter ja noch weggefahren wurde. Und bei der Untersuchung wurden dann Haare gefunden und die Sitze daraufhin mit Folien abgeklebt. Und dabei haben die Folien auch Hautschuppen aufgenommen. Diese Hautschuppen können mit neuer Labortechnik mit der DNA von Kurt Werner verglichen werden.
Das Ergebnis ist Ende 2017 dann auch da. Die Proben stimmen überein. Es ist die DNA von Kurt Werner. Alle Hinweise sprechen also dafür, dass er der Göhrde-Mörder ist. Warum er die Paare umgebracht hat, ist unklar. Laut einer Theorie soll Kurt Werner ein Auftragsmörder und das erste Ehepaar eine Verwechslung gewesen sein. Aber bewiesen werden konnte das nie.
Eine Frage bleibt. Gibt es vielleicht noch weitere Opfer?
Im Jahr 2018 wird das Haus von Kurt Werner ein drittes Mal durchsucht. Und dieses Mal so richtig. Das Grundstück wird komplett umgegraben und auch das geheime Zimmer auseinandergenommen.
2 Wochen lang durchsuchen Beamte das Gelände mit Baggern und Suchhunden. Sie finden ungefähr 400 verdächtige Gegenstände, zum Beispiel Frauenschuhe, Messer, Autoteile, Schlüssel, Handtaschen und Portemonnaies. Ihr könnt euch die Asservate, die Polizei auf dem Grundstück gefunden hat, auch selbst anschauen. Wir haben euch die Seite der Polizei in den Shownotes verlinkt. Ja, und eine Frage wird immer drängender, nämlich war Kurt Werner vielleicht sogar ein Serienmörder?
2018 verschickt die Lüneburger Polizei ein Schreiben an alle Dienststellen in Deutschland. Darin stehen Informationen zu Kurt Werner und die Kollegen sollen deutschlandweit überprüfen, ob es Zusammenhänge zu anderen Kriminalfällen geben könnte. Laut einem Sternartikel aus dem Jahr 2019 wurden damals mehr als 240 ungeklärte Fälle gemeldet.
Einer der Ermittler aus dem Kernteam, Rainer Zedor, ermittelt nach seinem Ruhestand immer noch weiter. Er versucht nämlich, noch weitere Fälle mit Kurt Werner zu verknüpfen. Es gibt sogar eine eigene Doku-Serie über mögliche Fälle, die mit dem mordenden Gärtner in Verbindung gebracht werden könnten.
Zum Beispiel die Rhein-Neckar-Morde aus den Jahren 1975 bis 1977. Im Raum Heidelberg werden 4 Anhalterinnen ermordet.
Oder die Disco-Morde von Cuxhaven. Im Jahr 1977 bis 86 verschwanden nämlich 6 junge Frauen, die fast alle als Anhalterinnen unterwegs waren.
Oder die Münsterlandmorde von 71 bis 74. In allen Fällen gibt es Ähnlichkeiten zum Modus operandi von Kurt Werner. Außerdem lebte er zu den Zeiten der Morde häufig in der Nähe oder hatte zumindest ein Auto mit hohen Kilometerständen, wie die Polizei ermittelt hat. Er war also generell viel unterwegs. Es gibt sogar Zeuginnen, die sich nach den vielen Dokus über Kurt Werner gemeldet haben und ihm begegnet sein sollen.
Eine Frau erzählt zum Beispiel, dass sie und ihre Freundin von 2 Männern im Auto mitgenommen wurden. Sie wären aber anstatt nach Cuxhaven in einen Wald gefahren. In Angst und Panik schafft sie es aber trotzdem, sich und ihre Freundin mit einer erfundenen Geschichte über einen Drogendealer aus der Situation zu quatschen und sie können fliehen. Die Frau ist sich sicher, dass Kurt Werner der Mann auf dem Beifahrersitz war.
Für Reinhard Zedor, der aus dem Kernteam immer noch ermittelt, ist klar, dass Kurt Werner noch andere Opfer gehabt haben muss. In einer Doku des NDR sagt er, er könnte in ganz Deutschland auf Menschenjagd gewesen sein.
Aber war er wirklich allein? Im Fall von Birgit gibt es ja Hinweise auf einen Mittäter, der das Auto gefahren haben könnte, das Nachbarn in jener Nacht gehört haben wollen. Bei den Görde-Morden stellt sich die Frage, wie der Täter in die Görde kam, wenn er mit den Autos der Opfer wegfuhr. Wurde er gefahren? Und die Zeugin, die sich im Nachhinein noch gemeldet hat, die erzählt ja auch von zwei Männern im Auto. Aber wer ist der zweite Mann?
Verdächtigt wird Kurt Werners Bruder. Gegen ihn wird auch noch immer ermittelt. Sein Bruder ist 10 Jahre jünger und soll laut Zeugen fast schon in einem Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Bruder gestanden haben. Er habe ihn bewundert, heißt es in der NDR-Doku Der Menschenjäger. Außerdem war der Bruder der Einzige, der neben Kurt Werner Zugang zu dessen Geheimzimmer in seinem Haus hatte. Der Bruder lebt noch und schweigt zu den Vorwürfen. Doch ihm konnte bis heute nie etwas nachgewiesen werden.
Wow, was für ein Fall, was für eine Geschichte. Gefühlt alles spricht ja dafür, dass Kurt Werner hier der gesuchte Täter ist, der nicht nur für die Fälle verantwortlich ist, über die wir gerade gesprochen haben, sondern eben auch noch ganz viele andere, die ihm unterstellt werden. Dennoch wurde er nicht verurteilt. Das wiederholen wir jetzt nochmal an der Stelle, weil er sich zuvor das Leben genommen hat, kam es nicht mehr zu einem Prozess. Aber ihr habt die Details ja gehört, also allein dieses geheime Zimmer mit den ganzen Dingen, die da gefunden wurden und die auch noch im Garten gefunden wurden, also das schreit ja förmlich alles danach, dass er das war. Aber wie gesagt, keine Verurteilung. Und damit endet dieser heutige Fall und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder am Start seid und euch die neue Folge von uns anhört. Da freuen wir uns nämlich immer sehr.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.